Es ist schon eine Weile her gewesen, dass Robert Lau hier in Hannover war. Und deswegen, Robert, würde ich dich bitten, doch mal hierher zu kommen. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Vielleicht so zu deinen wichtig wirklichen Daten. Du bist verheiratet, hast 5 Kinder und bist so alt wie ich. Und jetzt kommen wir zu den Fragen. Was ist denn dein Lieblingsurlaubsort?
Ja, ich glaube, das ist in Italien, wo wir die letzten Jahre waren. Das ist eine schöne Gegend in der Nähe von Pisa. Und da hatten wir so eine Wassermühle, ganz abgeschieden an so einem Bach, wo Kilometer rundum gar nichts ist. Und das war ein unheimlich schöner Ort, an den wir sehr gerne oft zurückdenken.
Die Bilder waren jedenfalls beeindruckend. Dann gehört zu eurem Haus ja durchaus auch Autos, aber seit kurzem auch ein Motorrad. Wo warst du denn das letzte Mal mit dem Motorrad unterwegs, was nicht zum Predigen war?
Also ich fahre da auch zu dienstlichen Einsätzen mit, richtig. Aber wir hatten eine Motorradtour gemacht, Dorothea, ich und 2 Freunde. Und das ging quer durch Dörfer rund um Braunschweig. Und das war sehr schön, sehr schönes Wetter. Ende Februar war das sogar.
Das war dann wahrscheinlich gerade die warme Phase im Februar.
Das war die warme Phase, genau. Und ich habe das Motorrad im Winter nicht abgemeldet. Nur mal für die, die das so ein bisschen wissen, was sonst auch manchmal gemacht wird.
Es gibt hier bestimmt einige, die das gut nachvollziehen können. Dann hat mich immer beeindruckt, du hast ja so eine kleine oder etwas größere Bibliothek. Welches Buch hat dich denn so in letzter Zeit sehr bewegt?
Ja, ich habe immer viele. Ich habe ein Buch gelesen über das Judenchristentum. Das heißt, die allerersten Anfänge der Kirche, über die man gar nicht so viel weiß, weil in der späteren Zeit man die judenchristlichen Überlieferungen nicht weiter tradiert hat. Deswegen ist es umso spannender, herauszufinden, was war da eigentlich und wie waren die so drauf. Und heutzutage ist das aus verschiedenen Gründen auch wieder aktuell. Also ganz spannendes Thema.
Ja, es ist ja sowieso dein Thema. Also von daher, das ist heute nicht Predigtthema, aber genau. Ich glaube, es ist ein Thema, womit wir uns ja auch schon hier mit dir auch gemeinsam schon mal auf den Weg gemacht hatten. Genau, wir kommen so ein bisschen mehr zum Dienstlichen. In Braunschweig bist du unter anderem auch Vorsitzender der Allianz, also einem Verbund von verschiedenen Gemeinden in Braunschweig. Ihr habt vor einiger Zeit das Festival der Hoffnung etabliert gehabt, aber im Moment seid ihr mit einem anderen Projekt für dieses Jahr unterwegs. Was habt ihr vor?
Also wir haben 2 große Sachen dieses Jahr. Einmal haben wir einen Stadtpark, wo ein großes Restaurant ist mit einer Freilichtbühne. Und da dürfen wir von Mai bis August Gottesdienste im Freien anbieten. Das ist richtig toll. Und alle Gemeinden in der Evangelischen Allianz sind da involviert. Ein richtig schönes Projekt hatten wir letztes Jahr auch schon, aber so lange wie dieses Jahr war es letztes Jahr nicht. Und das Zweite, wir haben in Braunschweig ein Sozialwerk gegründet. Das heißt eine diakonische Einrichtung, wo wir als verschiedene Kirchen beteiligt sind und nochmal diakonisch ein Zeichen setzen wollen in Braunschweig.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr dann da? Also macht ihr irgendwie Suppenküche oder was wird's denn?
Ja, also wir wollen mit verschiedenen Dingen starten. Das Erste, was kommt, ist ein Pflegedienst. Ganz normal, wie es auch andere Pflegedienste gibt, gibt es jetzt von der Evangelischen Allianz dann auch einen Pflegedienst. Aber es ist noch mehr geplant, wie zum Beispiel ein ambulant betreutes Wohnen. Und es ist immer so, wenn wir so als Gemeinde unterwegs sind, lernen wir auch immer auch als Pastoren Menschen kennen, die so alleine gar nicht gut zurechtkommen. Und wenn man etwas hat, wie so ein Sozialwerk, wo man kooperieren kann und sich die Bälle zuspielen kann, ist das eine ganz tolle Sache, glauben wir, und deswegen haben wir das gemacht.
Hört sich total klasse an. Ich glaube, dass ihr für Braunschweig ganz viel bewegt und schon mal jetzt an dieser Stelle Gottes Segen für all das, was da jetzt auf euch zukommt.
Dankeschön.
Eine letzte Frage. Du hast das Thema für heute gewählt auf Schatzsuche. Wann warst du zum letzten Mal auf Schatzsuche?
Also ich möchte immer auf Schatzsuche sein, wenn ich in der Bibel lese. Das möchte ich. Man muss sich aber auch als Prediger immer wieder dazu aufraffen und die Erwartung haben, dass da wirklich etwas zu finden ist und dass man nicht schon alles kennt. Also auch für mich ist das gar nicht so einfach, aber ich möchte das. Und eine andere Sache erzähle ich dann in der Predigt. Da warten wir mal ab, aber das kommt auch noch.
Okay, es geht keiner weg, von daher kommen wir doch dazu. Okay. Vielen Dank. Dann erzähle ich noch kurz, wann ich auf Schatzsuche war. Und wir freuen uns nachher auf deine Predigt. Genau, Schatzsuche. In Neudeutsch heißt es auch Geocaching. Und zwar ist das ein Konzept, wo man auf einer App, und ihr seht jetzt oben das, was ich normalerweise auf der App sehe, meinen Punkt, also wo ich jetzt bin, meinen Standort markieren kann und dann gucken kann, was ist denn da drumherum. Und wenn ihr jetzt diesen roten kleinen Stern so ziemlich in der Mitte seht, das ist der Standort, wo wir gerade sind. Und wir könnten jetzt losgehen, tun wir aber nicht, und uns einem von diesen anderen Markierungen nähern und da einen Schatz suchen. Das ist aber nicht so, dass man jetzt eine Schaufel braucht, sondern normalerweise braucht man immer eine Taschenlampe, weil das ist zum Teil im Dunkeln irgendwo versteckt, also irgendwo oben oder in einer Höhle. Manchmal braucht man auch Blaulicht, weil man irgendwelche Zahlen, die auf diesem Schatz oder in dieser Hülle aufgeschrieben worden sind, dann in ein Zahlenschloss eingeben muss und so dahin kommt. Handschuhe sind auch nie verkehrt, weil, wie gesagt, das kann auch in sowas wie Höhlen in alten Baumstämmen liegen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kann das auch so klein sein. Das hier ist zum Beispiel so ein Cache, also eine ganz klitzekleine Dose, die man finden muss. Und wenn man sie gefunden hat, dann hat man ein ganz kleines Stück Papier, wo man sich eintragen kann und sagen kann, ich war hier. Das ist der Sinn von Geocaching. Man hat also nicht irgendwas, was man nachher mitnimmt, sondern im Gegenteil, man hinterlässt etwas. Ich glaube, heute im Gottesdienst geht es um etwas andere Schätze. Aber das werden wir in der Predigt ja noch zu hören bekommen. Was aber gleich bleibt, ist, meistens braucht man ein Licht. Und deswegen dürft ihr, die ihr heute hier seid, euch alle nachher am Ausgang eins von diesen Teelichtern mitnehmen als Erinnerung, dass man Licht braucht, um Schätze zu finden. Und was auch bei allem gleich ist, ist, es war immer jemand vorher da, der diesen Schatz versteckt hat.
Ich möchte mit einer Frage an euch beginnen. Eine ganz kurze Frage. Und ich möchte, dass ihr für euch im Stillen da spontan eine Antwort auf diese Frage gebt. Ich gebe euch 5 Sekunden Zeit, diese Frage im Stillen für euch zu beantworten. Das heißt, Spontanität ist gefragt. Und das, was wir spontan von uns geben, das ist meistens auch sehr, sehr aussagekräftig. So, jetzt kommt meine Frage. Was macht dein Leben reich? Okay, hast du eine Antwort auf diese Frage gefunden? Also manche nicken, obwohl ich zugeben muss, so einfach ist das vielleicht gar nicht. Und vielleicht sagt jemand von euch, nein, ich bin da überfordert. Ich konnte auf diese Frage so schnell gar keine Antwort für mich geben. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn sich das innerhalb dieser Predigt noch ein bisschen ändert. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch gut, dann darüber nachzudenken, was macht mein Leben reich? Ich habe kürzlich in meinem Garten ein Loch gegraben, ein tiefes Loch. Und eins meiner Kinder war dabei und sagte, Papa, was ist, wenn wir jetzt da in unserem Garten einen Schatz finden? Das ist ein toller Gedanke, nicht? Und das Lustige ist, man gräbt ja immer mal wieder Löcher, wenn man einen Garten hat. Immer wieder sagen das meine Kinder. Was ist jetzt eigentlich, wenn wir da einen Schatz finden? Schöner Gedanke. Und das andere, was damit verbunden ist, mit diesem Gedanken, ist ja dies. Es könnte ja sein, dass tatsächlich in unserem Garten ein Schatz ist, aber wir diesen Schatz niemals finden. Er ist immer in unmittelbarer Nähe zu uns, aber wir finden ihn nie. Und daran muss ich manchmal denken, wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, könnte es sein, dass Gott einen Schatz für uns hat, etwas ganz Wertvolles für unser Leben, und wir gehen immer achtlos daran vorbei. Kann das sein? Ich glaube tatsächlich, dass das sein kann, aber das wäre etwas Schreckliches. Und das Schöne ist natürlich, und ich glaube, Gott möchte das auch, dass das, was wirklich wertvoll ist, auch von uns als wertvoll erkannt wird. So, ich hoffe, jetzt habe ich genug Erwartung geschürt, und ich möchte mal beginnen, diesen Predigttext zu lesen aus dem Epheserbrief, Epheser 5, aber ich fange jetzt mal nur mit den ersten beiden Versen an. Da heißt es: So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Wenn es darum geht, Schätze zu finden in der Bibel, gibt es, glaube ich, einen Schatz, das ist der größte und der wichtigste. Und ich frage mich manchmal, wie viele Menschen zum Beispiel in Hannover haben überhaupt Ahnung davon, dass es diesen Schatz überhaupt gibt. Und ich glaube, dieser Schatz ist tatsächlich, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns lieb hat und dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das ist ja nochmal ein Unterschied, dass Gott Liebe ist. Da sagen ganz viele Menschen, ja, man sagt ja auch der liebe Gott, aber das ist irgendwie schon so eine Allerweltsweisheit geworden. Aber dass Gott mich tatsächlich so liebt, wie ein Vater oder eine Mutter das Kind liebt, das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes. Und ich glaube, dieses Finden dieser Wahrheit ist ganz wichtig. Und manchmal denke ich, alles andere im Glauben, auch vieles, was ich danach noch sagen werde, wird irgendwie schräg, wenn diese Liebe nicht erkannt ist. Wenn ich nicht immer davon herkomme, von diesem Wissen oder es abrufen kann bei mir, dass ich tatsächlich in allem dieses geliebte Kind bin und bleibe, dann wird wahrscheinlich manches auch sehr, sehr verkorkst. Ich wünsche euch das allen, dass ihr das auch im Kopf habt, aber dass das wirklich runtersickert in euer Herz. Ihr seid unendlich viel mehr, als ihr das ermessen könnt, von diesem himmlischen Vater richtig doll geliebt. So doll, und das ist jetzt das Zweite, ein zweiter Schatz, der als solcher oft übersehen wird, weil er auf den ersten Blick gar nicht aussieht wie ein Schatz. Gott hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der am Kreuz, hier haben wir ja ein Kreuz, gestorben ist als Opfer für unsere Sünden. Das ist deswegen so manchmal als etwas, was man übersieht, weil es ja auch ein bisschen schrumpelig vielleicht ist oder unansehnlich oder auch unschön, weil es beinhaltet ja die Wahrheit, dass wir das dann nötig haben, dass Christus für uns gestorben ist. Und das ist ja nicht unbedingt schmeichelhaft für uns. Und es gibt viele andere Gründe, warum Menschen mit diesem, ich glaube, es ist ein Schatz, nichts anfangen können. Und doch ist es ein Schatz, und es kommt alles darauf an, dass wir ihn als solchen erkennen. Ja, Gott hat alles gut gemacht durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, und zwar unabhängig von mir. Für Luther war das immer so schön, dass es räumlich und zeitlich so weit auseinanderdriftet. Da hat Gott Frieden gemacht, und das ist vor langer Zeit an einem ganz anderen Ort außerhalb meiner selbst. Und wenn es außerhalb meiner selbst ist, kann ich es auch gar nicht kaputt machen durch meine Unheiligkeit. Dieser Friede steht unverbrüchlich da, und der gilt bei Gott und nicht diese Dunkelheit, die Abgründe, die es auch sehr wohl in unserem Leben gibt. Ein richtig großer Schatz. Also Gott hat uns ganz doll lieb und das ist die Grundlage für alles. Er hat alles getan, er hat alles gut gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir das wirklich annehmen als Grundlage, finden als Schatz, ich glaube, dann ist unser Leben schon mal sehr, sehr reich. Ich wünsche uns das allen. Jetzt redet Paulus aber weiter und es geht jetzt darum, wie ein Leben ganz arm werden kann. Das müssen wir jetzt auch uns einmal anschauen. Da sagt er nämlich, von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losen Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Das sind sehr, sehr aufwühlende Worte, finde ich, von Paulus. Und es ist auch sehr streng. Und was dort steht, kann einen tatsächlich auch sehr irritieren. Denn es ist davon die Rede, dass manch einer habsüchtig ist oder unzüchtig. Und dann sagt Paulus, die solches tun, haben kein Erbteil im Reich Gottes. Das ist doch erstmal verwunderlich. Und ich glaube, hier stutzen hoffentlich alle, wenn ich das so vortrage. Und man muss sich fragen, warum redet Paulus hier so? Ja, wenn wir das jetzt alles schön untersuchen würden im Neuen Testament und ganz viel Zeit hätten, dann könnten wir herausfinden, immer dann, wenn diese, man nennt sie die jüdischen Kardinalsünden, das sind drei Stück, immer wenn die zur Sprache kommen, dann ist Paulus so ganz, ganz streng. So, ich nenne sie einfach mal, was sind die drei Kardinalsünden? Das ist einmal Götzendienst, Mord und Zucht. Und das Judentum hat gewusst, wenn ein Mensch in den Sog einer solchen Sünde kommt, da gibt es irgendwann kein Halten mehr. Und das ist für Paulus genauso gewesen. An der Stelle war das Christentum und das Judentum gar nicht auseinander. Das heißt, der Glaube rutscht dann total weg, wenn ich in die Kraft dieser Sünde komme. Ich habe das mal anders, aber von der Dynamik her so erlebt, als Schwimmer. Ich war in einem See im Schwimmen und habe gemerkt, da ist so ein Sog, so ein Strudel. Das war, finde ich, schon gefährlich. Am Anfang des Strudels merkt man diese Kraft, aber es ist noch ohne weiteres möglich, aus diesem Kraftfeld des Strudels wieder rauszuschwimmen. Irgendwann, wenn man sich so treiben lässt und denkt, ach, es ist ja nicht so schlimm, ist es kritisch, dass man nur mit äußerster Kraft wieder wegkommt. Es gibt aber auch ein zu spät, wo ein Schwimmer nicht mehr es schafft, aus dieser Kraft des Strudels, die nach unten zieht, wieder rauszukommen. Ich glaube, so ist das mit diesen Sünden und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht schnell weitergehen, weil es irgendwie unangenehm ist, sondern uns das mal ein bisschen angucken. Also ich fange mal an, Unzucht. Kein schönes Thema. Da spricht man ja auch eigentlich nie drüber. Zum Beispiel Sonntagnachmittag beim Kaffee trinken, wir haben das da gemacht noch bei Regina, spricht man nicht über Unzucht. Man spricht auch sonst nicht darüber. Wisst ihr, was die größte Internetseite überhaupt weltweit ist? Ist das Google oder ist das Amazon? Oder ist das YouTube? Nein, die größte Internetseite ist eine Pornoseite. Die meisten Klicks passieren da. Das ist ein Riesenproblem, weil da Sucht entsteht und Menschen werden abhängig. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist man viel mehr vor dem Computer und die Sachen werden auch viel mehr angeklickt. Aber keiner redet darüber. Keiner. Aber Menschen kommen da rein und kommen in Abhängigkeiten und kommen da nicht wieder raus, wie bei dem Strudel. Da ist eine Kraft und es ist doch erstmal so harmlos, denkt man. Es kann doch gar nicht so schlimm sein. Die Dynamik wird unterschätzt und Leute finden sich wieder als Abhängige, als Süchtige. Ein Riesenthema, glaubt es mir. Wenn ihr sagt, kenne ich gar nicht, habe ich auch bei mir noch nie erlebt, dass ich da eine Anfälligkeit für habe, Halleluja. Aber ich glaube, dass die meisten wissen, ja, wir haben da eine Anfänglichkeit. Und Männer haben es ein bisschen mehr als Frauen tatsächlich. Paulus spricht das an und sagt, hier ist eine wirkliche Gefahr. Und wenn da nicht drüber geredet wird, ist es für mich jetzt wichtig, ich spreche das an und sage, es ist gefährlich. Und es ist einfach gut, wenn wir diese drei Dinge kennen. Und wissen, hier wollen wir gar nicht in diese Kraft dieses Strudels reingeraten. Wenn das aber doch passiert, ich glaube, es kann jedem passieren. Wir sind alles Menschen. Es ist nicht unnormal, man ist auch nicht besonders schlecht, wenn einem das passiert. Es ist halt so. Und es sind sehr, sehr viele, viel mehr als wir denken. Wenn das passiert, dann muss man, glaube ich, zwei Dinge wissen. Das erste, es gibt immer Rettung. Gott ist ein Gott der Rettung. Vielleicht kriege ich das alleine gar nicht mehr hin. Und da gibt es eine gute Internetseite, die ich jetzt einfach mal nenne. Da sind auch viele Christen engagiert. Die gibt es auch hier in Hannover. Und die heißt anonyme-sexsüchtige.de. Kann man auch mal weiter sagen, ist eine ganz gute, wertvolle Arbeit. Wie gesagt, unangenehmes Thema und trotzdem so wichtig, dass wir das wissen. Das Zweite, was der Paulus nennt, ist Habsucht. Ist das jetzt schlimm, Habsucht? Wenn man das Wort, was da im Griechischen steht, ganz einfach übersetzt, muss man eigentlich übersetzen, das ist mehr haben wollen. Das will man ja, wenn man reich sein will. Ich habe ja die Frage gestellt, was macht euer Leben reich? Und vielleicht haben viele auch gedacht, naja, so ein Lottogewinn wäre eigentlich, da wäre mein Leben richtig reich. Wer ist das wirklich? Ich glaube, auch da ist das ein großer Trug. Hier ist eine große Gefahr für unser Leben, aber sie wird eben, genau wie bei dem anderen Thema, nicht als Gefahr erkannt. Über beides spricht man übrigens nicht. Wir sagen ja, über Geld spricht man nicht. Über das andere Thema spricht man natürlich auch nicht. Aber das macht die Sache umso gefährlicher und heimtückischer. Und deswegen, ein Leben kann tatsächlich arm werden, richtig arm werden, wenn man dieses Mehr haben wollen so integriert hat in sein Leben, dass es ein Teil dieses Lebens ist. Darum geht es. Ich habe das ganz augenfällig erlebt bei einem Onkel von mir. Ihr kennt ihn nicht, könnt ihr gar nicht. Es war sogar mein Patenonkel. Von dem haben, das fand ich schon als Kind immer irgendwie schlimm, die Kinder gesagt, der ist geizig. Das finde ich schlimm, wenn das die eigenen Kinder von einem sagen. Und tatsächlich hat er in seinem Leben unglaublich viel Geld angespart. Wenn man den gefragt hätte, sag mal, bist du eigentlich geizig? Der hätte ja gesagt, nö, ich bin nicht geizig, ich bin finanziell zurückhaltend. Merkt ihr, das ist so, man kann es auch immer schön reden, aber er hat viel gespart und dann kam die Zeit in Deutschland, wo man mit Aktien spekulierte und er hat das viel gemacht und unglaublich viel gewonnen und dann alles, alles verloren. Das war sein großes Lebensthema. Und am Schluss war ein großer Scherbenhaufen da. Und es ist ganz deutlich gewesen, er ist damit gescheitert. Das ist nicht bei jedem so auffällig. Aber ich glaube, dass es immer tatsächlich stimmt. Wenn ich auf diesem Trip bin des Mehrhabenwollens, dann wird mein Leben schlicht arm. Es gibt ein Gegengift und das Gegengift heißt Großzügigkeit. Wenn ich großzügig bin, wird mein Leben reich. Und gerade wenn ich da eine Anfälligkeit spüre oder wenn ihr diese Kraft des Strudels spürt, ihr kommt damit aus dem Strudel wieder raus. Gott will, dass wir großzügig sind und dass wir das überwinden und frei werden für Gott. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum ist unsere ganze Kirchlichkeit in den reichen Kirchen so arm? Und in den armen Ländern ist es oft so reich. Es ist auffällig. Wer international unterwegs ist, weiß es. In Afrika zum Beispiel. Unglaublich reiche Gemeinden in dem, was da passiert, an Dynamik. Aber wenn die nach Deutschland kommen, erwarten die immer ganz viel und sehen, ja, das ist ja gar nicht reich. Das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte. Und ich glaube, es hängt damit zusammen und es hängt auch damit zusammen, dass so wenig darüber geredet wird. Also wenn euer Leben reich sein soll, Gott will das, dann denkt an dieses Gegengift, das ist die Großzügigkeit. Und jetzt lese ich nochmal zwei Verse. Paulus redet dann nämlich noch weiter. Und da heißt es, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also ich möchte euch dafür gewinnen, dass wenn ihr genau das tut, ihr erkennt, da wird mein Leben reich. Da ist es lohnend, da gibt es Sinn. Und Paulus knüpft an den Anfang an, wo er sagt, ahmt Gott nach. Und das, was dann später steht, also die Frucht des Lichts ist Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit, das sind eigentlich Gottes Prädikate. Es gibt nur eine einzige Bibelstelle in der ganzen Bibel, wo gesagt wird, ahmt Gott nach. Das ist diese Bibelstelle hier. Können wir das? Können wir Gott nachahmen? Hier vorne steht es übrigens auch drauf. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Können wir das? Und man muss sagen, das ist schon sehr anspruchsvoll und sehr, sehr schwierig. Aber Paulus sagt, ja, tut es als geliebte Kinder. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, wo das zu packen ist. Wir bleiben als Glaubende immer Kinder und zwar immer geliebte Kinder. Und da komme ich nie raus. Wenn ich ein kleines Kind bin, dann freue ich mich, wenn ich immer mehr erwachsen werde. Aber als Glaubende bleiben wir immer Kinder. Und zwar so, wie Eltern ihre Kinder anschauen, so schaut uns auch Gott an. Die Kinder machen alles Mögliche, denen gelingt was oder es gelingt ihnen nicht. Sie stolpern und stehen wieder auf, aber immer unter den liebenden Augen der Eltern. Und so dürfen wir dieses Projekt wirklich wagen, das Leben reich machen, Gott nachahmen. Wir können das wie geliebte Kinder tun. Wir werden das oft nicht hinbekommen. Es wird manchmal uns entgleiten, aber Gott kann es auch wirklich schenken, dass es gelingt und er tut es auch durch seinen Heiligen Geist. Und deswegen kommt alles darauf an, dass wir diesen Fokus haben und diese Frage, was das Leben reich macht, beantworten können. Was macht das Leben reich? Dass wir wissen von dieser Liebe, dass wir Gottes Kinder sind, dass Jesus schon von vornherein, ohne unser Zutun, alles getan hat. Und dass wir ihm nachfolgen dürfen als diese Kinder und alles wagen können, was er uns aufträgt. Und wir dürfen wissen, wo unser Leben arm wird. Und es soll ganz klar werden, wo wirklicher Reichtum zu finden ist. Und das wünsche ich uns, dass wir da den Mut behalten, in dieser Art und Weise fröhlich weiterzugehen. Amen.